So Gott will, wird das die erste Predigt sein über ein Buch im Alten Testament, über das Buch Maleachi. Und ich habe vor, in der Zukunft auch noch weitere Predigten über das Buch Maleachi zu halten. Wir beginnen heute, logischerweise, am Anfang. Maleachi 1, ab Vers 1. Dies ist die Last, das Wort des Herrn an Israel, durch die Hand Maleachis. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr? Dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst, und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Heerscharen, sie mögen bauen, ich aber werde niederreißen, und man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Wenn eure Augen das sehen, so werdet ihr sagen, der Herr sei hochgepriesen über Israels Grenzen hinaus. Wir wollen heute Morgen zunächst einmal nicht direkt auf die soeben gelesenen Zeilen eingehen, sondern wollen zunächst einmal diese Bibelstelle in den Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift stellen und außerdem kurz auf den Autor von Maleachi eingehen. Wenn man sich ein Gesamtkunstwerk anschaut, so sollte man seine Gesamtstruktur stets im Auge behalten. Ein Künstler, so er denn diesen Namen auch verdient, wird sein Werk nicht ohne Grund so gestaltet haben, wie er es nun mal gestaltet hat. Und hierbei ist es, glaube ich, auch egal, ob es sich um einen Maler, einen Bildhauer oder aber auch um einen Schriftsteller handelt. Und wir Christen, dies wollen wir gleich am Anfang der Predigt auch so setzen, gehen davon aus, dass die Heilige Schrift, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist und es sich hier nicht um das zusammenhanglose Geschreibsel irgendwelcher Menschen, seien sie auch noch so talentiert, handelt. Und diese Setzung, liebe Geschwister, ist ganz wichtig. Wann immer wir mit Menschen reden oder diskutieren, ist diese Basis im wahrsten Sinne des Wortes das A und O, das Alpha und das Omega. Denn wenn diese Setzung nicht gemacht wird, wenn diese Basis nicht stimmt, dann lässt es sich trefflich streiten oder man kann auch in Harmonie schwelgen, was auch immer. Es wird aber auf jeden Fall keine fundierte und in Gott gegründete Diskussion sein. Und hieran erkennen wir oftmals schon, ob es sich um einen wiedergeborenen Christen handelt oder auch nicht. Wer beispielsweise die Nase rümpft, wenn in einer Diskussion plötzlich jemand auf die Bibel zurückgreift, der ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein Christ. Wie sollte er nämlich sonst die Basis, die Heilige Schrift, verleugnen? Hier scheiden sich die Geister. Da wir jedoch davon ausgehen, dass Gott für die Schrift letztendlich verantwortlich zeichnet, so dürfen wir auch annehmen, dass die Struktur der Bibel einem göttlichen Plan unterliegt. Und somit ist es dann auch kein Zufall, dass die Bibel mit dem ersten Buch Mose beginnt und mit der Offenbarung des Johannes endet. Es ist daher auch kein Zufall, dass das Alte Testament mit dem Propheten Maleachi endet und dass nach Maleachi Gott über 400 Jahre geschwiegen hat, bis dann Johannes der Täufer die geistliche Bühne sozusagen betritt und den Weg ebnet für unseren Herrn Jesus Christus. 400 Jahre. Um 2017, wenn wir 400 Jahre zurückrechnen, boah, da sind wir im 30-jährigen Krieg. Ja. Also schon eine ganze Zeit her. Und dieser Maleachi nun übte seinen Dienst von circa 433 bis 424 vor Christus aus. Und sein Name bedeutet mein Bote oder auch Bote des Herrn. Und manche Kommentatoren, also Menschen, die Kommentare verfassen über die biblischen Bücher, die gehen davon aus, dass dieser Name darauf hindeutet, dass der Autor des Buches anonym sei, dass sozusagen dieser Name eher ein Titel ist als ein richtiger Name. Es ist jedoch so, dass die anderen prophetischen Bücher im Alten Testament auch die Verfasser benennen, die wirklichen Verfasser. Und so kann man also durchaus davon ausgehen, dass auch Maleachi der wirkliche Name ist. Aber die Frage ist gar nicht so entscheidend an dieser Stelle. Ich sage auch warum. Bei der Beurteilung des Buches Maleachi ist also, wie gesagt, der Name gar nicht so entscheidend, denn Maleachi war ja ein Prophet Gottes. Und ein Prophet Gottes ist dafür da, Gott zu verkünden und nicht dafür, dass sein eigener Name unsterblich wird. Und von daher ist auch der Name Maleachi sozusagen auch ein beredtes Beispiel dafür, dass Christen, ganz besonders auch die Prediger, immer zunächst Boten des Herrn sind und nicht Boten in eigener Sache. Und deshalb mag es auch gefährlich sein, unter Umständen, wenn Christen, wenn Prediger zu viel Anerkennung, zu viel Ehre entgegengebracht bekommen und dann am Ende der Prediger oder der Christ das Produkt, nämlich Gott, die Bibel, die er sozusagen verkündet, anpreist, erklärt, auslegt, mit sich selbst gleichsetzt. Und ich glaube, dass Gott an dieser Stelle uns zuweilen demütigen muss, damit wir uns nicht selbst überheben. Ein Beispiel ist Paulus in der Bibel, wir wissen das. Er hatte einen Stachel im Fleisch, wir wissen nicht genau, was es ist. Aber es hat auch damit zu tun, wie Paulus das selber auch erkannt hat, dass er sich nicht überhebe. Ja, und ich glaube, da wo Gott gnädig ist, wird er das bei uns auch so machen. Zum zeitlichen Hintergrund des Wirkens Maleachi ist anzuführen, dass die babylonische Gefangenschaft der Juden vorangegangen war und zwischen 538 und 536 vor Christus, da war die erste Rückführung, ungefähr 50.000 Menschen aus Babylon nach Juda zurückgekehrt waren. Und das Zerubabel hatte man dann 516 vor Christus den Tempel wieder aufgebaut, das Opfersystem eingeführt. Dann der Schriftgelehrte Esra war beispielsweise 458 vor Christus zurückgekommen und Nehemia, das war dieser einflussreiche Mundschenk des persischen Königs Artaxerxes, der hat dann die dritte Welle der Rückkehrer schließlich zurückgeführt, die Stadtmauern aufgebaut, das war im Jahre 445 vor Christus. Viel Geschichte. Hat noch nicht mal was mit meinem Job zu tun, sondern es ist wichtig. Wir werden gleich darauf zurückkommen, warum ich diese Punkte erwähnt habe. Zunächst mal kann man feststellen, wenn man diese ganzen Entwicklungen näher betrachtet, dann war es so, dass das Volk Israel zunächst einmal den Wunsch hatte, in seine Heimat zurückzukehren. Ja. Aber das Verlangen danach, Gott zu dienen und ihm treu und verlässlich nachzufolgen, das war dann doch nicht im gleichen Maße vorhanden. Und als nun Maleachi kam, wer in Mathe aufgepasst hat, weiß, dass das ungefähr 100 Jahre später war, Da findet er plötzlich Menschen, oder nicht plötzlich, aber da findet er Menschen vor, die in eine gewisse religiöse Routine verfallen sind. Er findet Priester vor, die ihren Dienst nicht mehr so ganz zur Ehre Gottes verrichten. Und die mangelnde Liebe Gottes, die mangelnde Liebe Gott gegenüber natürlich, führte dazu, dass die Juden nachlässig wurden und sich auch vom Gesetz abwendeten. Ja, liebe Geschwister, kommt uns das nicht irgendwo bekannt vor? Ist das nicht auch Teil unseres christlichen Lebens? Und könnte man nicht sagen, ist es nicht vielleicht auch zutiefst menschlich? Gedenken wir nur einmal der Verfolgten, die die Weltgeschichte hervorgebracht hat. Das sind viele. Können es auch ein bisschen eingrenzen. Denken wir, sagen wir mal, unserer Verfolgten und Gemarterten in unserem Volk allein, die um seines Namens Willens gelitten haben. Gedenken wir der furchtbaren Zeit des Zweiten Weltkriegs, der Europa verwüstet hat. Und ein paar von euch wissen es ja noch aus eigener Anschauung, gedenken wir der Zeit danach, als es ganz starke Bestrebungen gab, dass von nun an alles anders werden sollte. Die Liebe sollte nun Einzug halten und die Kriege sollten verbannt werden. Und dann plötzlich, Schritt für Schritt, ganz allmählich, fast unmerklich, kam der Alltag zurück und die Erinnerungen wiederum an das Erlittene verblassten. Und die Kirchen, das ist ja interessant, brauche ich gar nicht so weit zurückgehen, schauen wir uns Endzeit der DDR an. Da waren Kirchen auch oftmals voll. Ja? Und die Kirchen, die also in Notzeiten den Menschen Trost gegeben hatten, wurden wieder leerer. Man mag fast sagen, in dem Maße leerer, in welchem die Bäuche wieder voller wurden. Und all die guten Vorsätze verblassten. Und Gott, der für viele vielleicht der letzte Halt gewesen war, hatte seine Schuldigkeit getan und wurde dann auf Weihnachten und auf Ostern verbannt. Ja, so ist es wohl oftmals gewesen und ist es in unserem persönlichen Leben vielleicht auch bis heute so. Und von daher sind die Zeilen im Buch Maleachi auch heute noch so aktuell wie einst. Maleachi wiederum trat, das gehen wir noch ein bisschen weiter zurück, ungefähr 2000 Jahre nach Abraham auf. Das war die Zeit der Römers hier in Deutschland. Ja, da waren die Römer noch hier in Köln, in Mainz und wo sie alle rumsprangen. Also es ist ganz, ganz lange her, da wird sich keiner mehr von uns dran erinnern können. Höchstens noch aus Geschichten, die niedergeschrieben wurden. So, 2000 Jahre also nach Abraham kommt Maleachi. Der Messias, den die Juden erwarteten, der war bisher nicht gekommen. Und er schien auch nicht in Sicht. Ja. Und die vielen Verheißungen, die Gott angekündigt hatte, waren, muss man ein bisschen aufpassen, aber waren oftmals noch nicht in ihrem endgültigen Sinne erfüllt. Viele Verheißungen zielen ja auf Jesus Christus ab und die waren natürlich so auch nicht erfüllt. Und in dieser Situation tritt nun Maleachi auf und er beginnt mit den Worten: Dies ist die Last, das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Maleachis. Ja, liebe Geschwister, vielleicht waren die Menschen verwundert, dass den Propheten eine Last zu bedrücken schien. Es waren doch so viele wunderbare Dinge in den Jahren zuvor passiert. Jetzt kommen wir auf die Geschichte zu sprechen. Ja, die Rückkehr aus der Gefangenschaft, der Wiederaufbau des Tempels. Eigentlich war doch nun alles in Ordnung. Wo lag denn nun das Problem? Und auch hier mag es Parallelen zu uns heute geben. Wir haben vielleicht passende Gemeinderäume gefunden. Der Gottesdienst findet jeden Sonntag statt. Einmal im Jahr gibt es ein Gemeindefest. Und wir spenden als Gemeinde auch noch einen Teil unserer Einnahmen. Eigentlich können wir und auch Gott doch ganz zufrieden sein mit uns. Und auch im größeren Rahmen mag es ja nun ähnlich ausschauen. Wir haben ja jetzt das Lutherjahr, wie ihr wisst. Jetzt könnte man sagen, ja, Martin Luther, den gibt es halt nur alle 500 Jahre. Aber, liebe Freunde, wir sind doch zumindest bemüht, das Salz der Erde zu sein. Man muss ja auch nicht mit allen Mitteln anecken wollen. Solange das Ganze, das große Ganze noch läuft, wollen wir doch zufrieden sein. So oder so ähnlich denken wir vielleicht manchmal im Inneren, nicht offen. Und dann steht plötzlich dieser Maleachi vor uns und sagt, dies ist die Last, das Wort des Herrn an Israel, durch die Hand Maleachis. Ja, Propheten sind Menschen, die die Welt durch Gottes Augen sehen. Gott gab ihnen hier diese Gnade. Und daher sind Männer und Frauen, die das tun, um sie herum, mit Gottes Augen sehen, oftmals auch nicht ständig gut gelaunt. Nein, sie sind betrübt, ob der Dinge, die da um sie herum vorgehen. Auch der Herr Jesus tat dies. Denken wir an Lukas 19. Und als er näher kam und die Stadt sah, es geht um Jerusalem, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Der Herr weinte über seine Stadt, Jerusalem, weil sie doch blind war gegenüber den Dingen, die da kommen würden. Oder Paulus in der Apostelgeschichte 17,16, da ist er in Athen, diese wunderschöne griechische Stadt. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Andere sind da wahrscheinlich durchgelaufen und waren glücklich. Ja? Passend zur Zeit, man kann ja momentan noch nicht mal ein Prospekt von Netto durchschauen, ohne auf Halloween zu stoßen. Es gibt Halloween-Käse, es gibt Halloween-Nudeln, es gibt... Das Zeug verfolgt einen und viele sind total happy damit. Aber Menschen, die damit ein Problem haben, die werden Tag für Tag damit konfrontiert. Ja? Und die einen sehen es und die anderen sehen es nicht. Die einen sind vielleicht betrübt und die anderen freuen sich über den Gouda in Kürbisform. Die Frage ist natürlich, worüber sind wir eigentlich erbost? Wann sind wir persönlich betrübt? Um wessen Ehre sorgen wir uns eigentlich am meisten? Wenn wir ehrlich sind? Oftmals wohl um unsere eigene Ehre. Wir sind erbost darüber, wenn unsere Ehre scheinbar missachtet wird. Wir sind betrübt, wenn wir lieblos behandelt werden. Wo, liebe Geschwister, aber bleibt Gottes Ehre? Dies ist die Last, das Wort des Herrn an Israel, durch die Hand Maleachis. Und jetzt kommt's. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Gott kommt nun konkret auf den Punkt und er beginnt mit einer ungeheuren Aussage. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Verbunden mit der Aussage, dass er diese Worte an Israel gerichtet hat, wird es hier deutlich, dass es um Gottes Volk, um die Kinder seiner Herde geht. Wir müssen dies übrigens, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ich will es trotzdem erwähnen, wir müssen dies beachten, wenn wir die Bibel studieren. Manche der Stellen richten sich an die Welt, an die Sünder, an jene, die außerhalb der göttlichen Gemeinschaft stehen, und andere, die richten sich wiederum gezielt an Kinder Gottes oder aber auch an sein Volk Israel. Und die Menschen seines Bundes, ob nun in einem alttestamentlichen oder aber in einem neutestamentlichen Sinne verstanden, werden von Gott anders angesprochen, ja, als die Menschen, die nicht mit ihm im Bunde stehen. Das ist wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Und hier macht nun Gott deutlich, dass er die Seinen liebt. Das ist eigentlich ein umwerfender Satz. Wir machen uns das, glaube ich, nicht immer so bewusst, aber der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft in seiner Hand hält, dieser Gott liebt uns. Was für ein Wort. Leider ist dieses Wort für viele aber schon so abgenutzt, da wir Christen das Wort oftmals inflationär und man möchte beinahe sagen gedankenlos unter die Menschen werfen. Gott liebt dich! Hey, Gott liebt dich! Und dann verknüpfen wir dies gewollt oder ungewollt mit einem Gottesdienst, der zwar ganz viel von Liebe redet, wo jedoch die göttliche Bezugsgröße fehlt. Wir predigen Golgatha, ohne jemals am Berg Sinai gewesen zu sein, und lassen offen, warum denn nun Jesus für Sünder starb, da wir die Sünden gar nicht mehr so sündig finden. Und plötzlich, liebe Gemeinde, plötzlich ist die Liebe da, aber die Sündenerkenntnis fehlt. Und dann ist die Liebe Gottes beliebig, dann ist sie ohne Substanz, dann ist sie mehr so eine bloße Gefühlsduselei. Richtig verstanden ist diese Aussage Gottes jedoch ein furchtbarer Schlag für jeden echten Gläubigen. Gottes Liebe wird als Ursprung gesetzt. Gott hat dich lieb. Gott hat dich geliebt. Jeder, der sich nun beginnt zu prüfen, muss hiermit beschämt werden, wenn er mit der Liebe Gottes konfrontiert wird. Wir kennen das doch. Wenn wir gegen jene untreu werden, die uns hassen und uns Böses wünschen, mag uns das kalt lassen. Wenn wir aber untreu werden dem, der uns mit Liebe begegnet, so wird es unser Herz wohl eher treffen. Hier kommen einem vielleicht die Eltern in den Sinn, denen wir einstmals Unrecht getan haben. Sie, die uns liebten und uns umsorgten, haben wir oftmals lieblos behandelt. Manchmal vielleicht nicht offen, aber dafür umso ärger in unserem Herzen. Wie oft haben wir sie betrübt und trotzdem waren sie uns auch weiterhin zugewandt. Es gibt ein nettes Gedicht des Briten Alan Arlberg, der ist für Kinderbücher zuständig. Aber wir alle sind ja mal Kind gewesen und können das von daher gut nachvollziehen. Das Gedicht geht so: Ich tat einmal etwas Schlimmes. Ich nahm Geld aus dem Geldbeutel meiner Mutter für Kaugummi. Was es noch schlimmer machte, sie kaufte mir Kaugummi, weil ich so gut war, während ich doch das Gegenteil war, sozusagen. Das machte es noch viel schlimmer. Das Neue Testament macht im Übrigen deutlich, dass wir natürlich in der Nachfolge jener Kinder Abrahams stehen und wir somit auch von den Worten Maleachis angesprochen sind. Galater 3,6 als Beispiel. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind. Diese sind Abrahams Kinder. Gottes Bund mit Israel ist durch den neuen Bund des Herrn abgelöst worden, den Gott nun mit jedem Christen als Einzelindividuum eingegangen ist. Römer 8,30. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Ja, Gott hat dich und mich geliebt. Und was machen wir? Wie gehen wir eigentlich mit Gottes Liebe um? Erweisen wir uns ihrer würdig? Nun, in unserer heutigen Bibelstelle stellen die Hörer zunächst einmal die Frage, aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Wir dürfen annehmen, dass das keine Frage ist, die Menschen dem allmächtigen Gott einfach so stellen würden. Gott, der die Herzen kennt, weiß jedoch, was wirklich in den Herzen schlummert. Und diese Frage drückt die ganze Überheblichkeit des Menschen aus, seine Undankbarkeit und seine Geschichtsvergessenheit. Denn wenn ein Volk jemals hätte wissen können, worin sich die Liebe des Herrn ihnen gegenüber gezeigt hat, dann war es doch das Volk Israel. Und von genau jenen kommt nun die Frage, worin hast du uns geliebt? Wenn wir nun das gesamte Alte Testament mal in den Blick nehmen, so werden wir natürlich feststellen, dass die Problematik nicht erst im letzten Buch des Alten Testaments bei Maleachi auftaucht. Eine der beredtesten Beispiele finden wir schon viel früher in 2. Mose 19 am Berg Sinai, kurz bevor Gott seine Gebote mitteilte. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach: So sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Schon hier macht ja Gott deutlich, worin sich seine Liebe zum Volk gezeigt hat. Gott hat sie aus den Händen der stärksten Militärmacht befreit, sie wie ein Adler geschützt und wohlbehütet zu sich geholt. Und allein dieses Beispiel ist ja nun groß und erhaben genug, um die Frage in Maleachi beantworten zu können. Und es geht ja weiter. Buch für Buch, Kapitel für Kapitel, Vers für Vers wird immer wieder Gottes Liebe deutlich. Denken wir doch bloß an die Wüstenwanderung. Ja? Die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Und trotzdem kommt nun die Frage: Wohin hast du uns geliebt? Liebe Gemeinde, bevor wir nun allzu vorschnell unseren Stab brechen und unser Urteil fällen, wie sieht es an dieser Stelle eigentlich mit dir und auch mit mir aus? Sind wir eigentlich so verschieden von den Menschen im Buch Maleachi? Oder sind wir uns nicht vielmehr sehr ähnlich? Sind wir nicht auch ganz, ganz schnell damit, dass wir die guten Dinge vergessen, uns nur noch darauf konzentrieren, was unserer Meinung nach nicht gut gelaufen ist? Vergessen nicht auch wir oftmals, was uns der Herr Gutes getan hat? Psalm, Kapitel 103, lobe den Herrn, meine Seele. Ein Psalm Davids, da gibt's auch einen schönen Kanon. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ja, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ich befürchte, dass wir hier täglich ebenfalls schuldig werden an Gott. Und auch wenn wir als gute Christen die Frage natürlich nicht offen formulieren würden, so stellen wir sie doch oftmals in unseren Herzen. Ja, liebe Geschwister, auch wir werden hier, befürchte ich, oftmals schuldig, die Liebe Gottes zu uns nicht gebührend zu würdigen. Und wie reagiert nun unser Herr auf diese Herzensfrage des Volkes, also auf die Frage, die anscheinend in ihren Herzen schlummert? Nun, er tritt den Gegenbeweis an. Er tut dies, indem er ein Beispiel herausgreift, um die bedingungslose und vor allem unverdiente Liebe zu seinen Kindern deutlich zu machen. Und hier wird es nun spannend. Hier wird es interessant. Hier wird es entscheidend. Hier geht es um das Ganze. Wie kann man denn die Liebe Gottes bekommen? Wie bekomme ich das Seelenheil? Wie kann ich sicher gehen, dass ich einst bei Gott im Himmel sein werde? Diese Fragen stellen sich die Menschen ja immer wieder, wenn sie sich überhaupt noch Fragen stellen, muss man heute vielleicht ergänzen. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass der Mensch glaubt, dass es um irgendeine Art von Verdienst gehen müsse, damit Gott am Ende dann die Himmelstür aufschließt und uns einlässt. Und das ist übrigens auch Martin Luther in Reinkultur. Das war Martin Luthers Kampf. Und dann auch seine völlige Verzweiflung. Wie kann ich mir denn sicher sein, dass am Ende mein Einsatz ausreichend war. Wird es langen? Oder wird Gott vielleicht sagen, mein Sohn oder meine Schwester? Es hat leider nicht gelangt. Noch 2 Gottesdienstbesuche und einmal beten mehr und du hättest eintreten können. Liebe Geschwister, ist Gott denn wirklich so? Nein, nein und nochmals nein. Gott ist natürlich anders. Dies hat nicht nur Luther am Ende verstanden. Und der Herr macht es nun auch in seinem Beweis deutlich. Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr? Dennoch habe ich Jakob geliebt. Esau aber habe ich gehasst. Und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht. Und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Wir haben hier 2 Brüder, die sich nicht durch ihre Verdienste voneinander unterscheiden. Im Gegenteil, aber kann man jetzt auch drüber diskutieren, aber ich sage jetzt mal im Gegenteil, auch Jakobs Tun war auch nicht immer so ganz völlig makellos oder dass man da nicht drüber diskutieren könnte. Und trotzdem hat Gott den einen geliebt und ihn gesegnet und den anderen verstoßen. Ja, warum? Nun, weil Gottes souveräne Entscheidung die war, dass er den einen liebte und den anderen nicht. Es war gerade nicht eine Abfolge von Verdiensten, die Gott ganz am Ende dazu bewogen hat, diese Entscheidung zu treffen, sondern es war Gottes souveräner Wille, seine unverdiente, seine souveräne Liebe. Und ich weiß, das ist für viele eine ganz schwere Kost, vielleicht auch für den einen oder anderen heute Morgen hier. Denn ist das nicht am Ende ungerecht, magst du fragen? Kollidiert das nicht mit Gottes Liebe und mit dem Neuen Testament, wo doch der Herr Jesus für die Sünden der Menschen starb? Nun, schauen wir doch einmal in Gottes Wort selbst hinein. Wir machen hier das, was wir oben bereits angeführt haben. Eine gottgemäße Diskussion ist nämlich nicht von Gefühlen und von Meinungen abhängig, sondern einzig und allein von seinem Wort. Beispielsweise Epheser 1 ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Hier geht es um Auserwählung, vor Grundlegung der Welt und um Vorherbestimmung. Nichts! Aber auch wirklich nichts deutet hier darauf hin, dass es sich hier um Verdienste, Taten und Entscheidungen ginge, die am Ende Gott dazu bewogen hätten, uns schlussendlich zu lieben. Nein, liebe Geschwister, das steht hier nicht. Das mögen wir meinen, das mögen wir fühlen, aber es steht nicht hier. Es steht nicht hier. Oder Johannes 6, 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Alles, was mir der Vater gibt. Der Vater hat es gegeben. Ja? Gott wählt aus und Gott gibt. Aber doch nicht aufgrund unserer guten Taten. Nein, er tut dies aus unverdienter Liebe und aus seiner ihm eigenen Souveränität heraus. Es tut mir leid, so steht es zumindest in der Heiligen Schrift. Ob es uns nun passt oder nicht. Und deshalb ist es, wir erwähnen es nochmals, so absolut entscheidend, dass wir uns bei Diskussionen immer wieder auf die einzige Basis zurückziehen, die es gibt, nämlich die Bibel. Und dass wir nicht aus Faulheit sozusagen in die Bibel reinzuschauen, irgendwelche Meinungen vertreten, ob die da nun drinstehen oder nicht. Oder ob wir anfangen, insgesamt an der Bibel herumzudeuteln und sie so auszulegen, wie es uns passt, weil zufällig nicht das drinsteht, was wir gerne hätten. Nein, so kann es nicht funktionieren. So kann es nicht funktionieren. Und das ist übrigens auch das Grundübel unserer Zeit. Wenn man anfängt, die Bibel dem Zeitgeist anzupassen, dann wird es ganz, ganz schwierig. Ja? Selbst die Nationalsozialisten haben angefangen, einzelne Bibelstellen so anzupassen, dass sozusagen dann Jesus, na wenn nicht als Arier, aber zumindest in diese Richtung gerückt wurde, ja, weil Jesus Jude war und das passte ja irgendwo nicht. Das heißt, jedes System versucht natürlich, wenn es auf die Bibel trifft, die Bibel so zu deuten, dass es in das eigene Konzept passt. Und deshalb, liebe Geschwister, ist es auch wichtig, die Bibel immer als Gesamtwerk zu betrachten. Nicht eine einzelne Stelle rauszureißen, denn eine einzelne Stelle, die kann ich ganz schnell rausreißen. Aber es ist der gesamte Zusammenhang, der wichtig ist. Und deshalb übrigens auch, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn dich wieder einmal Zweifel packen, dann solltest du auch an dein eigenes Leben zurückdenken. Wenn es nämlich um die Frage geht, wer hat dein Herz angerührt? Auch du bist geliebt, auch du bist damit privilegiert, so wie es das Volk Israel im Alten Testament war. Du saßt vielleicht auch zwischen 100 anderen Ungläubigen in einer christlichen Versammlung. Aber nur bei dir fiel die Botschaft auf einen fruchtbaren Boden. Oder alle deine Freunde lebten in einem unchristlichen Elternhaus. Und nur dir allein schenkte Gott die Gnade, in einem gottesfürchtigen Elternhaus aufzuwachsen. Das war doch Gottes Gnade. Das war doch nicht dein Verdienst. Da konntest du doch überhaupt nichts für. Und in der Bibelstelle, in unserer Bibelstelle macht Gott nun auch deutlich, dass seine Liebe zu Jakob wiederum auch Auswirkungen auf die Zukunft hatte, die die Menschen nicht verhindern können. Gottes souveräner Wille steht dem entgegen. Wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscharen. Sie mögen bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Liebe Geschwister, und wenn wir uns heute angucken, auch die Entwicklung in Europa, da ist Gott tot. Da gibt es Gott nicht mehr. Und wir können, ich kann es nur immer wieder erwähnen, natürlich können wir jetzt die Zukunft planen, wir können Windräder bauen, wir werden die Atomkraftwerke abschalten, wir werden die Liebe einführen und was weiß ich alles. Und wir denken uns, jetzt wird es anders. Nein, 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 nein. Ohne Gott wird es nicht funktionieren. Oder denkt doch mal, wir brauchen gar nicht lange zurückzugehen. 1991 müsste es gewesen sein, da habe ich Helmut Kohl predigen nicht, aber sprechen hören. Der Ostblock war zusammengeklappt und Helmut Kohl sagte, wann jemals konnte sozusagen die Jugend sagen, dass wir jetzt in eine friedvolle Zukunft gehen? Ja. Und heute? Die NATO rüstet wieder auf, weil man den Russen wieder nicht traut. Der Weltfriede ist überhaupt nicht da. Der Mensch plant, aber Gott kommt nicht drin vor. Und Gott sagt, ihr könnt planen, so viel ihr wollt. Wenn es nicht mein Wille ist, wird es euch nicht gelingen. Wenn nun heute Morgen hier jemand sitzt, der sagt, ich glaube sowieso nicht an Gott, was hat das Ganze denn dann mit mir zu tun? Nun, mein Freund, es hat viel mit dir zu tun. Gottes Gnade allein lässt auch dich leben. Gottes Gnade allein hat dich hier aufwachsen lassen und nicht in irgendeinem Kriegsgebiet dieser Erde. Gottes Gnade ist es, die dich heute Nacht bewahrt hat und die jeden Morgen, heute nicht, aber jeden Morgen die Sonne wieder scheinen lässt. Also fang nicht an und sage, wo ist denn Gottes Gnade? Ja, die Liebe Gottes ist groß und für uns Menschen oftmals unbegreiflich, nicht nur für Nichtchristen. sondern auch für jeden echten, wiedergeborenen Christen. Und eigentlich darf es, wenn man dies verstanden hat, auch nur eine Reaktion geben. Steht auch bei Maleachi: Wenn eure Augen das sehen, so werdet ihr sagen, der Herr sei hochgepriesen über Israels Grenzen hinaus. Und nochmal, für diejenigen unter uns, die vielleicht heute Morgen zum ersten Mal mit dieser Liebe Gottes konfrontiert werden: Danke Gott! Danke Gott für seine Gnade, dass er dich dies heute hat begreifen lassen. Denn noch ist Gnadenzeit. Noch kannst du zu Jesus kommen und ihm deine Sünden übergeben, und er wird dann am Ende der Zeit zu deinem Fürsprecher, der dir den Weg zum Vater ebnen wird. Amen.